Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit stand Johannes wieder am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Evangelium Jesu Christi.
Los sei dir, Christus.
Ja, das Evangelium ist ja irgendwie eine Antwort auf die Frage: Wie kommen Menschen zu Jesus? Wie finden Menschen Gott? Und eine Antwort, die in diesem Evangelium ganz oben aufliegt, ist die durch Begegnung. Ich habe über Weihnachten das letzte Tagebuch von diesem Henry Nouwen gelesen, und der berichtet an einer Stelle von einem Freund, der hat nur Freunde und tausende davon, der irgendwie eine Promotion geschrieben hat, und zwar über die Frage, wie kommt es im Leben von Menschen zu Richtungsänderungen oder zu einem neuen Engagement, und herausgefunden hat, Da geht immer eine Begegnung mit einem Menschen voraus, der einem auf diese neue Spur irgendwie bringt. Und dafür ist ja dieses Evangelium wirklich geradezu ein Anschauungsbeispiel. Also, wenn die beiden Jünger nicht in Beziehung zu Johannes dem Täufer gestanden hätten, dann hätten sie sein Wort schon gar nicht hören können, aber es hätte vielleicht auch nicht das Gewicht bekommen. Und daraufhin, durch die Begegnung mit dem Johannes, kommen sie zu Jesus. Und das schildert der Text ja sehr schön: Es geht ihnen um Begegnung mit Jesus. Sie wollen keine Reden und keine Ideologien hören, sondern: Wo wohnst du? Das wissen wir ja alle, wenn wir in die Wohnung von jemand kommen, da, wie das da aussieht und was da ist, ob es da Bücher gibt oder keine, oder ein Musikinstrument oder da Kunst und was für welche an den Wänden ist und so, die eingerichtet ist. Das gibt einem sofort einen ganz anderen Zugang zu dem Menschen, als wenn man den in einem Vortragssaal hört und der erzählt dann irgendwas. Also die wollen Begegnung. Und da geschieht was. Und was da geschieht, ist so, dass als der Andreas am nächsten Tag seinen Bruder Simon trifft, der sich von Andreas ebenfalls zu Jesus führen lässt. Also auch in der Begegnung ändert sich der Kurs des Lebens von Simon. Wie kommen Menschen zu Gott? Durch Begegnung. Buber spricht davon, dass sich, wo Menschen sich begegnen, sie einander auch das ewige Du vermitteln. Sie verstellen es natürlich auch, weil wir halt auch nur Menschen sind, aber wir vermitteln das auch. In Begegnungen wird etwas erfahrbar von Gott. Das wirft auch nochmal das, oder was hier geschieht in diesem Evangelium, das lässt uns auch nochmal einen Blick auf das Bekenntnis werfen. Der Andreas sagt ja seinem Bruder, wir haben den Messias gefunden. Also er bekennt sozusagen, Jesus ist der Messias. Der Witz ist nur, wir werden ja nachher das Credo beten und das kann man ganz gut auch dafür benutzen, um es anderen um die Ohren zu hauen und denen zu sagen, was richtig und was falsch ist und was und damit auch zu spalten. Das Bekenntnis hier, das ist, das lebt aus einer eigenen Erfahrung. Das lebt eben aus der Beziehung. In der Begegnung mit Jesus haben die beiden was erlebt. Die haben was erfahren. Und das drücken sie da aus. Das ist nicht dasselbe wie ein Satz aus einem Dogmatiklehrbuch. Und wenn unsere Bekenntnisse sozusagen nicht gebunden sind an unsere Erfahrungen mit Jesus oder mit Gott, also letztlich sozusagen auch ans Gebet, dann sind sie vermutlich nicht viel wert. Oder sie sind zumindest nicht so, dass sie in der Lage sind, die Richtung eines Lebens zu verändern, so dass da mehr Licht einzieht. Ja, das ist der eine Teil, zu dem auch gehört, dass Jesus so ist, dass man ihm begegnen kann. Der muss ja denen seine Wohnung auch zeigen. Und der muss sich ja Zeit für die nehmen. Und das ist vielleicht eine der, oder mich sehr berührende Aussage, die über Gott, Gott ist so. Gott wartet quasi auf uns. Der nimmt sich Zeit und der öffnet sich für uns. Ja, eigentlich noch mehr. Das feiern wir ja gerade an Weihnachten. Gott ist da nicht in irgendeiner Ecke und ja, sollen sie halt kommen, sondern er kommt. Er kommt. Und das sehen wir auch bei den Synoptikern in den ersten Kapiteln. Jesus ist der, der auf die Leute zugeht, der sich begegnen lässt, der sich zur Verfügung stellt. Dann irgendwann ist es so, dass sie alle zu ihm kommen. Da kehrt sich der Trend um. Aber es beginnt damit, dass er sich zeigt, dass er sich sehen lässt und begegnbar macht. Und das finden wir auch hier. Zur Begegnung gehören zwei, auch die beiden Jünger. Wie muss man denn sein, um Gott begegnen zu können? Oder wie muss man denn sein, dass Gott einem finden kann? Sie halten sich ja bei Johannes dem Täufer am Jordan auf und dessen Botschaft war: kehrt um. Also muss diese Botschaft die beiden ja irgendwie treffen. Und das bedeutet, sie müssen das Gefühl haben, dass irgendwie ihr Leben sich nicht richtig anfühlt. Irgendwas ist da nicht richtig. Es ist irgendeine Art von Mangel muss es geben. Aber eben nicht nur ein Mangel an gutem Essen oder Freizeit oder Urlaub oder Klamotten oder so, sondern ein Mangel, der irgendwie das Ganze des Lebens betrifft. Irgendwas ist nicht aufs Ganze des Lebens gesehen. Irgendwas, man lebt, man arbeitet, man macht, man tut, man gibt sich Mühe, ja, alles gut und ja, aber es fühlt sich nicht richtig an. Und das kann man ja auch mit Kompensieren lösen, dass man halt noch mehr essen und noch mehr trinken und noch mehr verreisen oder so, mehr arbeiten, mehr feiern. Nein, sie gehen zu dem, der die Umkehr predigt. Sie lassen dieses nicht richtig fühlen, lassen sie offen. Sie leben mit der Spannung. Und ich glaube, dass dieses Wort, das Johannes dann auf Jesus münzt, seht das Lamm Gottes, das ist die Kurzform von dem, was er am Tag zuvor schon gesagt hat, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dass das ein Wort ist, in dem die beiden sich wiederfinden. Das trifft sie. Die Sache mit der Sünde, das beschreibt wahrscheinlich ganz gut den Mangel, den sie ja erleben oder dieses sich nicht richtig fühlen. Was bedeutet es? Es hat so viele Facetten. 2, 3 sind mir eingefallen. Sünde hat was mit Trennung zu tun. Wir sagen dann oft, ja, Trennung, Sünde trennt uns von Gott. Und naja, damit kann ich, Gott ist im Himmel, da sind wir sowieso getrennt, da kann ich gar nicht so viel. Aber wenn ich mir das übersetze und sage, ich bin getrennt vom Grund meines Lebens, da finde ich mehr Zugang. Also das hat was mit meiner Identität zu tun. Ich bin manchmal gut gelaunt, ich bin fleißig, manchmal bin ich faul, ich bin froh, dann bin ich traurig, dann bin ich ärgerlich, dann bin ich langweilig gestimmt. Ich bin Priester, ich bin Mann, ich bin Pfälzer, ich bin tausend, ich bin's mit zum Teil sehr geringer Halbwertszeit. Aber was bin ich denn wirklich? Gibt es unter diesen tausend Identitäten, gibt es da irgendwas, wo die sozusagen in eins kommen, was die alle trägt? Das hätte mit meinem Grund zu tun. Und zu diesem Grund hat verhindert die Sünde den Zugang. Und das hat noch eine Auswirkung, nämlich die Unruhe. die tausend Facetten, die dauernd da und denen ich dauernd irgendwie, denen ich da beschäftigt bin, ist, es fehlt sozusagen der Ruhepunkt, der Grund, aus dem mein ganzes Leben und meine Identität hervorquillt wie das Wasser aus der Quelle. Und weil das so ist, spielt eine zweite Facette eine Rolle: Sünde als Zielverfehlung. Wir sind falsch ausgerichtet. Mein Leben ist immer wieder auch falsch ausgerichtet. Gerade weil da keine Ruhe und keine Versöhnung und nicht wirklich Einheit ist, suche ich dauernd rum, was ich denn noch machen könnte, damit ich mich so anfühle, innerlich mich so fühle, wie ich mir vorstelle, dass das irgendwie gut wäre. Also irgendwie so sicher und rund und aufgeräumt. So, das hätte ich gerne, und da versuche ich dann alles, um das herzustellen. Ja, und was wir da alles versuchen, ist, wir konsumieren, wir sammeln Geld, wir verdienen, wir wollen was werden, Karriere, und wollen vielleicht Macht. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Unsere Gesellschaft bietet ja da wirklich genügend große Palette an, wenn nicht gerade Corona ist. Und eine dritte Facette ist, dass dieses falsche Streben, mit dem wir den grundsätzlichen Mangel füllen wollen, halt immer auch wieder zur Schuld führt. Ich ein Ziel unbedingt erreichen will und andere hindern mich dran, dann kann ich ja auch schon mal zu Mitteln greifen, die anderen ausschalten, damit sie mich nicht hindern. Das lesen wir ja oder hören wir ja dauernd in den Medien: von Korruption, von Gewalt, von Lüge, von Täuschung und. Und jetzt soll das Lamm das alles wegräumen. Da werden die beiden neugierig sein, wie das geht. Denn was sie wahrscheinlich versucht haben, sich zusammenzureißen und den guten Willen zu mobilisieren, um das Gesetz einzuhalten, das werden sie schon gemerkt haben, dass man damit nicht sehr weit kommt. Ein bisschen, so wie mit allen guten Vorsätzen, da muss man richtig auf der Hut sein, dann geht's. Und sobald die Wachheit nachlässt, und das kommt automatisch, weil halt wieder andere Interessen hochkommen, dann ist es zu Ende, ist es schnell zu Ende mit dem guten Willen und dem Vorsatz. Ja, das Lamm Gottes. Die Exegeten wissen nicht, woher dieser Ausdruck kommt. An dieser Stelle, also der taucht im Johannesevangelium nur hier auf, also hier und sozusagen in unserem Text von heute und ein paar Zeilen vorne dran, sonst nie mehr. Es könnte ein Täuferzitat sein, meinen die, oder es ist die Botschaft der Urgemeinde im Zusammenhang mit Jesaja 53, das Lamm, das zum Schlachten geführt wird und vor seinen Scherern verstummt. Soweit werden die beiden Jünger am Anfang sicher noch nicht gekommen sein. finde die Lesung, dass ich finde die einfach nur großartig. Die Erfahrung machen wir ja immer wieder, dass auch wenn wir Jesus nachfolgen und wenn der Grund, aus dem wir leben, wenn wir von dem etwas erfahren haben, aber zugleich ist er uns eben auch immer noch verhüllt. Er ist uns, seine Offenbarung liegt uns auch immer noch voraus. Und dann kennen wir sehr wohl die Stunden, in denen wir uns schwach fühlen, weil wir wieder über immer oder oft über denselben Mangel, über dieselbe Fessel stolpern, die wir nicht loswerden. Wie Paulus. Dreimal habe ich den Herrn angefleht. Da ist wahrscheinlich nicht gemeint, nicht zweimal und nicht vier oder fünfmal, sondern ich habe den angefleht und angefleht und angefleht, dass er diesen Stachel, was gemeint ist, weiß man nicht genau, vielleicht eine Krankheit, von mir nimmt. Er hat sie nicht von mir genommen, bis mir aufgegangen ist, dass er zu mir sagt, meine Gnade genügt dir. Das heißt, wir werden immer wieder leben müssen in Perioden der Schwachheit und der Hilflosigkeit, wo wir uns gerade nicht so fühlen, wie wir uns gerne fühlen würden, sodass wir sagen können, es ist alles gut, gut geht's, alles gut. Das Durchleben dieser Perioden der Schwachheit. Er meint sogar, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also im Aushalten dieser Perioden der Schwachheit kommt die Kraft Christi im eigenen Leben zu tragen. Ich fühle mich nicht gut. Aber anscheinend heißt es noch lange nicht, dass es nicht gut ist. Und total interessant finde ich die Begründung. Warum? Der Zweck. Warum der Stachel? Damit ich mich nicht überhebe. Das finde ich, also erinnert, denkt an die Bergpredigt und an die Frömmigkeit, die Almosen geben, so dass es alle sehen. Die haben ihren Lohn schon empfangen und die beten vor aller Augen, die haben ihren Lohn schon empfangen. Der Narzissmus, ich meine, das kennen wir ja alle bei der Meditation auch, eine gute Meditation, das war so, der Herr und ich, wie schön. Darum geht's überhaupt nicht. Damit ich mich nicht überhebe. Das scheint viel mehr zu bewirken. Und da liegt viel mehr Kraft drin, als wenn ich dann so gesättigt und Gefühl, was für ein toller Hecht ich bin, darum lebe. Das ist der Weg des Lammes, das die Sünde wegnimmt. Das, was da Paulus schreibt und was die beiden auch anfanghaft gelebt haben, indem sie das sich nicht gut fühlen, nicht weggemacht haben, sondern es bei Johannes ertragen haben. Bleibt am Schluss die Bitte, dass auch wir immer Menschen finden und denen begegnen, bei denen wir auch unser uns nicht gut fühlen, unsere Schwachheit aushalten und ertragen können.